Mein Name ist Elisabeth Heisenberg. Den Namen kennen Sie wahrscheinlich von der berühmten Unschärferelation. Die hat Werner berühmt gemacht, ihm den Nobelpreis eingebracht und zu einem der gefragtesten Physiker seiner Zeit gemacht. Sie besagt, dass man bestimmte Messgrößen eines Elementarteilchens, das berühmteste Beispiel, seinen Ort und seinen Impuls nicht gleichzeitig genau bestimmen kann. Es ist deshalb so wichtig, weil dieses Problem nicht auftritt, weil unsere Instrumente zur Messung nichts taugen würden, sondern weil es in der Natur so angelegt ist. Wenn man den Impuls eines Elementarteilchens messen will, ist das per Naturgesetz damit verbunden, dass man seinen Ort stört und umgekehrt. Das klingt nach einem kleinen Problem, weil es sich um kleine Teilchen handelt, aber die Unschärferelation war in sich eine Kernspaltung. Sie hat die Physik in zwei Physiken gespalten. Sie hat die Quantenmechanik eingeläutet. Werner liebte seine Physik, wie er sie nannte, und er blühte auf, wenn er sich ihr mit ungeteilter Aufmerksamkeit widmen konnte. Ich würde behaupten, dass er eher ein Philosoph war als ein Physiker, eher ein Künstler als ein Experimentator. Sie müssen wissen, ich lernte Werner kennen, als er dieser Gigant war. Ein stolzer Mann, ja, das kann man schon sagen. Und dann kam der Krieg. Und schließlich war ich bei ihm, als er Schriftsteller war. Das ist die Geschichte der Weltformel. Sie wollen über den Krieg reden, stimmt's? Über den Uranverein, über den Versuch, eine Atomwaffe zu entwickeln und ob Werner den Nazis so eine Waffe in die Hand gegeben hätte.
Nach der Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahn im Jahr 1938 ergab es sich als Nebenwirkung des Kriegs, dass ich mich zusammen mit meinen Mitarbeitern mit der Konstruktion von Atomreaktoren zu befassen hatte.
Ich kann nicht viel dazu sagen, aber ich weiß, dass das Projekt völlig falsch angelegt war. Zum einen mangelte es an allen wichtigen Dingen, wie zum Beispiel angereichertem Uran oder der nötigen Menge an schwerem Wasser. Und zum anderen machte es Werner zu einem Manager der Physik, zu einem Unternehmer der Forschung. Er war sozusagen über seine Kompetenz befördert worden und wäre auch ohne Zeitdruck gescheitert.
Obwohl mir eine solche Aufgabe zunächst fern lag, nahm doch die durch die Atomphysik ermöglichte Erschließung der großen atomaren Energiequellen mein Interesse in hohem Maße gefangen.
Statt sich in seiner Freizeit mit seiner Physik zu beschäftigen, spielte er lieber deprimiert stundenlang Klavier. Er war sowieso der Auffassung, dass eine Atombombe nicht in diesem Jahrhundert machbar war. Selbst als die Briten ihn, Otto Hahn und von Weizsäcker die Berichterstattung zu Hiroshima im Radio verfolgen ließen, war seine erste Reaktion: Das ist ein Bluff. Doch die Fragen nach dem Uranverein haben mit der Weltformel nicht viel zu tun. Sie müssen wissen, nach dem Krieg redete man in Deutschland nicht über den Krieg. Man war Verlierer. Nach den Nazis redete man nicht viel über die Nazis. Man war beschämt. Und nach Hiroshima und Nagasaki war Heiger Loch vergessen. Man war von der Realität überholt. Werner beschäftigten ganz andere Dinge. Die Mutter der Quantenphysik ist die Relativitätstheorie und die Quantenphysik basiert auf der theoretischen Formel der Unschärferelation. Erst kommt die Theorie, ein kreatives Werk, ein Produkt des menschlichen Geistes, das dringende Fragen zu beantworten versucht. Erst der Geist, dann die Tat. So musste das sein, fand Werner.
In der Zeit nach dem Kriege konnte in der Atomphysik der nächste Schritt getan werden, der von den Atomkernen zu den kleinsten Einheiten der Materie, den Elementarteilchen, führt. Hier faszinierte mich besonders die Möglichkeit, zu dem zentralen Knotenpunkt vorzustoßen, in dem die Naturgesetze der verschiedenen bekannten Erfahrungsbereiche zusammenhängen und aus einem einheitlichen Naturgesetz für die Elementarteilchen entspringen.
Der Knotenpunkt der verschiedenen Naturgesetze ist die theoretische Verbindung der äußerst seltsamen Erkenntnisse der Quantenphysik mit denen der altbekannten Newtonschen Physik, klein und groß. Sie verstehen vielleicht, dass es den Philosophen in Verona unglücklich machte, dass es zwei verschiedene Modelle der Wirklichkeit gab. Und als Künstler war es ihm zuwider, sozusagen mit zwei verschiedenen Paletten zu arbeiten. So konnte die Realität nicht sein. Das wäre ganz einfach zu hässlich. Also widmete er seine Zeit, seine Arbeit, seine Physik dem Versuch, das zu ändern. Es musste wieder alles seine Ordnung haben. Vor den Experimenten und ihren Erkenntnissen hatte einfach die Theorie zu stehen. So hatte die naturwissenschaftliche Methode zu funktionieren. Man hatte also mittlerweile eine ganze Reihe an Elementarteilchen entdeckt und in das bestehende Modell eingeordnet. Besonders aufregend war für Verner, dass sich diese Teilchen ineinander verwandeln konnten. Aus was bestanden also diese Teilchen? Gab es eine Ursubstanz, ein Urfeld und eine Formel, wie sich die Teilchen in die eine oder andere Form verwandeln?
Ich möchte die Elementarteilchen nur als Formen auffassen, in die sich die Energie begeben muss, um zu Materie zu werden.
Also beginnt er, die Theorie wieder auf den Stand der Dinge zu bringen, so wie damals, als er die Unschärferelation formulierte. Zusammen mit Wolfgang Pauli formulierte er eine Formel, die etwas vermutete, das er mit dem griechischen Buchstaben Psi bezeichnete. Eben ein Urfeld, eine Energie, die alle bekannten Elementarteilchen und ihre Verwandlungen erklärte. Wäre das geschafft, würde es auch die physikalischen Phänomene im Großen erklären.
Zunächst ist es eine Theorie, von der man hoffen kann, dass sie uns Auskunft gibt über die Eigenschaften der Elementarteilchen. Aber wenn diese Theorie richtig ist, dann ist es ja eine Grundstruktur der Natur, die natürlich auch maßgebend ist für die Welt im Großen.
Bei einer Vorlesung an seiner Uni in Göttingen bot er den Versuch einer einheitlichen Theorie der Elementarteilchen an. Bitte beachten Sie das Wort Versuch. Denn mehr sollte seine Formel erst einmal nicht sein. Er sagte:
Diese Theorie kann nur der Rahmen sein, in den das Bild erst noch gemalt werden muss.
Das aber war dem depressiven Deutschland der Nachkriegsjahre zu wenig. Man wollte wieder ein Land der Dichter und Denker sein, statt ein Land der Richter und Henker, wie Karl Kraus das formulierte. Man wollte statt der Bösewicht der Wissenschaft wieder der Vordenker sein. Überhaupt, man wollte wieder wer sein. Darum war die Vorlesung bis auf den letzten Platz gefüllt. Halb mit Studenten, halb mit der Presse. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmete dieser Vorlesung die Titelseite. Das muss man sich einmal vorstellen, die Titelseite. Sie schrieb: Die Gleichung ist außerordentlich einfach, mathematisch schön und erklärt alle physikalischen Vorgänge. Der Spiegel schrieb in seiner Titelgeschichte sensationslüstern: Die Gleichung ist eine wissenschaftliche Sensation vom Range der ersten Sputnik-Starts. Und beim Südwestfunk hatte man wohl schon mit zu viel Champagner gefeiert, da dichtete man: Diese Gleichung ist der vielleicht großartigste Versuch menschlichen Scharfsinns in unserer Zeit. An diesem Tag, dem 24. Februar 1958, hat ein Journalist das Wort erfunden, das noch heute durch die Presse geistert. Er taufte die Formel auf den Namen Weltformel. Ein Ausdruck, der sowohl Verner als auch Wolfgang sehr ärgerte. Nicht, dass das angelsächsische Pendant, The Theory of Everything, viel bescheidener wäre, aber den Ausdruck Versuch einer Theorie hatte irgendwie niemand wahrgenommen. Bald war die Theorie zerpflückt. Selbst Wolfgang hielt sie bald für untragbar. Er meinte, sie produziere zu viele Gespenster. Das sind Phänomene, die die Theorie zulässt, die aber niemals beobachtet werden können. Werners Formulierung, die Theorie sei nur ein Rahmen, stieß ihm besonders sauer auf. Er schickte uns eine Postkarte, auf die er ein Rechteck gekritzelt hatte. Dazu schrieb er, das zeigt der Welt, dass ich malen kann wie Tizian. Es fehlen nur ein paar technische Details. Werner hatte keine Weltformel erfunden, aber dieser Ausdruck blieb kleben. Er steht für die Arroganz theoretischer Physiker und ist bei Wissenschaftlern ein Schimpfwort. Man versucht tunlichst bloß keine Weltformel zu entwerfen. Spätestens mit der Quarktheorie war sie völlig unbrauchbar geworden. Quarks und Klonen und ähnliche Teilchen waren zu Werners Zeiten schlicht noch nicht entdeckt. Aber sie sind mittlerweile gut belegt und gehören zum Standardmodell der Physik. So wurde die Weltformel zum Ende seiner Laufbahn als Wissenschaftler. Er schrieb seine Autobiografie. Ein Werk, das nach meiner Meinung etwas durchaus Künstlerisches hat. Ich glaube immer noch, er war mehr Philosoph und Künstler als Physiker. Ach, das Standardmodell übrigens bringt die beiden Formen der Physik, die die Unschärferelation geschaffen hat, nicht wieder zusammen. Die Weltformel aber hat keiner gefunden. Keiner. Aber Werner hat wenigstens einen Versuch unternommen.
Ja, schwerer Text. Gut gemacht, Frau Anders.
Dankeschön. War ein bisschen kopflastig, gell?
Ja, mei.
Die Wissenschaftler halt, die Physiker, gell? Aber ja. Schlau war sie.
Ja, meine schon. Ich weiß nicht, wie die Frau in echt war. Es gibt die Briefe, die sie sich im Krieg geschrieben haben, weil da waren sie die meiste Zeit getrennt als Buch. Habe ich aber nicht gelesen.
Das hätte aber zur Vorbereitung von der Sendung durchaus drin sein müssen.
Ja, absolut. Absolut. Also, ja, ich meine, jetzt, wo wir hier die Millionen abschöpfen.
Guten Morgen, Was? Guten Morgen? Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Wieso die Millionen?
War ein Scherz.
Was? Ach was?
Ja, das war so Ironie.
Ich würde gerade sagen, es sind doch erst knapp 999.000. Ja, so ist das, gell?
Millicent.
Ich glaube, so viel sind noch nicht, übertreib nicht. Gut, ja.
Ja, okay, jetzt sind wir wieder da.
Hallo.
Hallo, ich hoffe, ihr habt uns nicht zu sehr vermisst.
Wir waren krank. Also ich auf jeden Fall.
Ja, und es war nicht Corona.
Nein, es war nicht Corona. Nee. Wir haben heute gehört, den ersten Fall auch hier bei uns in Augsburg.
Und in Friedberg.
In Friedberg. Ja, aber wir sind guter Dinge, weil ich glaube nicht, dass es so weit geht und uns hier in die Sprechkabine verfolgt. Weil wir
wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, würde ich sagen, 50-50, dass man das entwickelt oder nicht.
Ja.
Weil da gibt's ja, keiner hat Antikörper.
Nee, niemand, aber wir sind ja relativ gesund und munter.
Ja, wird schon nicht so schlimm werden.
Ja, denke ich auch. Hoffen wir. Denke ich auch. Ja,
vor der Influenza habe ich immer noch mehr Sorgen.
Das glaube ich zu Recht.
Aber hier im Supermarkt war ich heute und da war echt nichts los. Und habe ich zufällig den Marktleiter getroffen. Ich glaube, der hat Zucker durch die Gegend gefahren. Und der sagt, halber Umsatz.
In NRW ist es angeblich... Genau, umgekehrt. Unsere Tochter, die Jüngste, ist gerade zu Besuch und die meinte, also da ist der Run auf die Geschäfte so extrem, dass die Regale komplett leer gekauft sind.
Ja, die kaufen alle Hamster, habe ich gehört.
Also so in der Art, ne?
Hamsterkäufe.
Die Schwaber, die haben scheinbar den Keller voll. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, aber offensichtlich muss man das in Bayern nicht machen, weil da läuft das umgekehrt, das Prinzip. Aber ihr wisst selber besser, wie es bei euch ist. Also wir haben jetzt nicht unbedingt diesen Stress, dass wir unbedingt viel einkaufen müssen.
Alle Nudeln und alle Reis in den Supermärkten ist noch da.
Ja, also hier in Bayern gibt's noch alles. Wie gesagt, wir haben keinen Stress vor Ort. Ich hoffe, ihr kommt auch ohne diesen Stress zurecht und werdet nicht Angst und Bange gemacht.
Genau, im Sommer schauen wir weiter. Dann ist vorbei.
Mhm.
Der Musiktitel, den wir heute spielen, passt inhaltlich grandios zu der Sendung. Der heißt nämlich Heisenberg Uncertainty Principle.
Das ist ja tatsächlich ein...
Ja, von Jackie Farrow. Und das ist also, sagen wir mal so ein, es sinkt ein Elektron, das echt Probleme hat mit seinen Beziehungen zu den anderen subatomaren Teilchen.
Das ist mal ein interessanter Text wahrscheinlich.
Ja. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören, heute eben bei der Elisabeth.
Ob es wohl auch so Beziehungstherapeuten für Elektronen gibt?
Weiß ich nicht.
Interessant.
Ich bin da unsicher.
Das Elektron hat Probleme in seiner Beziehung. Naja, dann sind wir mal gespannt auf den Musiktitel.
Und zwar heute eben bei Elisabeth und Werner und Wolfgang. Also das ist Wolfgang Pauli. Ja, egal. Und bei Gluonen und Bosonen und Leptosomen und Cholerikern oder so. So heißen, glaube ich, okay, die Elementarteilchen.
Ja, so ähnlich.
Wir freuen uns über Unterstützung, können wir auch gut brauchen. Schaut doch einfach mal vorbei bei morgenradio.de/support.
Das war toll und hört uns bitte bald wieder zu.
Genau. Bis dann, bis zum nächsten Mal.
Eure Frau Anders.
Und euer Herr Wunderlich.
Bis dann, ciao.
Und ciao. Mein Gott, wie eine Routine, es ist unglaublich.
Total, so gut, oder?
So gut. Voll die Profis, gell?
Ach, voll die Profis, ja, wir haben es drauf, gell? Boah, das war echt ein heftiger Text, Herr Wunderlich.
Ich hatte dich gewarnt. Erinnerst du dich?
Nee. Aber ich habe es ganz gut gemacht.
Ja, hast du auch.
Also ich will mich ja nicht selber loben.
Aber was der Heisenberg da so schreibt, das ist ja furchtbar.
Das ist ja geistige Masturbation, Entschuldigung.